Hallo, ich bin die Sarah vom Reiseblog Rapunzel will raus und in diesem Finanzrocker-Podcast geht es darum, wie du auf deiner Weltreise deine Finanzen rockst und frittierte Vogelspinnen umgehst. Hoppitz!
Ladies and Gentlemen, welcome to the new Mixtape of the Month, the show about interesting websites, cool podcasts and awesome people. Discover new blogs, hear exciting podcasts, and explore simply more. Are you ready to rock? Say hello to your host, Daniel Kor.
Ei. Jetzt wird der Finanzrocker größenwahnsinnig. Was für ein Intro. Aber keine Sorge, ich erkläre gleich, warum ich mich genau dafür entschieden habe und was wirklich die zentralen Gründe sind. Erstmal möchte ich dich aber herzlich willkommen heißen zur mittlerweile 8. Folge des Finanzrocker Podcasts. Und dieses Mal gibt es eine etwas andere Folge. Du hast es dir wahrscheinlich schon gedacht, wenn ein anderes Intro läuft. Und zwar geht es heute um mein Mixtape der Woche, nur zum Hören. Und für den Podcast habe ich es aber in Mixtape des Monats umbenannt. Das hat den einfachen Grund, dass ich eine Unterscheidung treffen möchte zwischen Mixtape der Woche, das ist dann der Blogartikel, und Mixtape des Monats. Da steht dann noch Podcast davor. Das ist dann auch wirklich das Podcast-Format, was ich damit bezeichne. Und künftig werde ich einmal im Monat ein oder mehrere Blogger, Podcaster, Bloggerinnen und Podcasterinnen vorstellen oder einfach interessante Leute, die etwas zu erzählen haben. Da dies aber nur teilweise etwas mit Finanzen zu tun hat, gibt es nun ein anderes Intro. Und so kann jeder, den das nicht interessiert, bei der nächsten Folge einfach wieder einschalten und lässt diese Folge dann aus. Es ist ja, wie gesagt, nur einmal im Monat. Keine Sorge, mein Gitarrenintro bleibt so, wie es ist und der Stil des Podcasts auch. Da gibt es auch keinen Grund zu wechseln. Mir fällt jetzt zumindest keiner ein. Und das Mixtape soll, wie auf meinem Blog eben auch, einfach ein bunter Farbtupfer sein, der mal was anderes ist. Denn für mich gibt es nichts Langweiligeres, als jeden Monat das Gleiche zu machen. Ich meine, vielleicht gönnst du es mir ja, ich will selber ein bisschen Rock'n'Roll-Lifestyle haben. Und deshalb hat mein Buddy JJ aus den USA dieses verdammt geile Intro gemacht. Und seitdem ich die erste Folge von Pat Flynns Podcast und auch sein Intro gehört habe, wollte ich genau sowas haben. Und das war auch mit ein Grund, warum ich jetzt diesen Podcast gestartet habe. Und wenn wir ehrlich sind, dicke Hose und Rock'n'Roll passen manchmal eben echt gut zusammen. Da wirst du mir zustimmen. Aber auch nur in Maßen. Und deswegen gibt es dieses Intro einmal im Monat. Und ansonsten bleibe ich beim Altbewährten. Aber wenn wir mal ehrlich sind, das Intro ist schon geil, oder? Soll ich es nochmal spielen? Spaß beiseite. denn ich habe heute einen tollen Gast, den ich nicht länger warten lassen möchte. Und es ist sogar ein internationaler Gast, direkt aus der Schweiz. Und ich habe Sarah Althaus schon in meinem letzten Mixtape der Woche im Blog vorgestellt. Sie wird sich gleich nochmal genauer vorstellen. Und ergänzend dazu gibt es nun eben dieses Podcast-Interview, wo wir so ein bisschen in die Tiefe gehen können, wo wir auch über Erlebnisse als Reisebloggerin sprechen können. Und jetzt höre ich aber auf zu sappeln, legen wir einfach los mit Rapunzel will raus. Viel Vergnügen! So, herzlich willkommen zum Mixtape des Monats. Ich habe heute einen besonderen Gast, auf den ich mich sehr freue und ich denke, das wird auch ein sehr spannendes Interview. Bei mir ist heute Sarah Althaus zu Gast. Sarah, grüß dich. Geht's dir heute gut an diesem sonnigen Tag?
Ja, hallo. Ja, perfekt. Ich liebe es, wenn es schon warm ist. Also perfektes Sommerwetter für mich.
Ja, das sind doch beste Voraussetzungen jetzt für so ein Interview.
Ja,
vielleicht kannst du dich ganz kurz vorstellen. Wer bist du? Was machst du? Und danach kommen wir dann auf deinen Blog zu sprechen.
Okay, ja, wie du mich schon vorgestellt hast, ich bin die Sarah, ich komme aus der Schweiz und bin Reisebloggerin aus Leidenschaft. Mhm. Also mein Blog Rapunzel will raus, schreibe ich über die verschiedensten Ecken der Welt, gebe Tipps und Tricks zum Reisen weiter und erzähle von meinen Reisen, was man an den verschiedensten Destinationen unternehmen kann.
Ja. Wie bist du denn auf diesen ausgefallenen Namen gekommen? Also ich habe mit Kollegen auch gesprochen, die dann auf meinem Blog dann die Namen von den anderen Blogs auch gelesen haben und da ist immer nur Rapunzel hängen geblieben. Die anderen sind gleich wieder vergessen gewesen. Also dieser Name ist echt ein Wiedererkennungsmerkmal.
Das ist doch wunderschön. Ja, ich habe halt, bevor ich meinen Blog überhaupt irgendwo halt anmelden konnte, bevor ich eine Domain überhaupt registrieren konnte, musste ja erstmal ein Name her. Mhm. Und da habe ich mir dann halt alles Mögliche überlegt mit Reisen, Travel. Alle Reiseblogs, die ich gekannt haben, haben halt auch alles irgendwas mit Reisen im Namen gehabt. Mhm. Und ich habe dann aber bald gemerkt, dass das mir irgendwie zu langweilig war, mhm. weil irgendwie alle Blogs mit Reisen irgendwie so hießen.
Yeah.
Und ja, dann habe ich mich halt irgendwie zurückerinnert, was ich gerne gemacht habe. Und ich habe Märchen geliebt, immer als kleines Mädchen. Und mein Bruder musste immer mit mir Rapunzel spielen. Ja, und da habe ich halt so gedacht, das halt so sinnbildlich genommen, halt die Rapunzel, die in ihrem Turm ist und halt da irgendwie raus will und die Welt entdecken will. Und so ist das Rapunzel will raus, dann geboren.
Ja, echt eine geile Geschichte. Aber das ist wie beim Finanzrocker ja auch, das ist halt ein Name, den vergisst man nicht so schnell. Und das ist dann immer schon eine sehr gute Voraussetzung, um dann einen Blog zu starten.
Ja, genau. Finanzrocker ist ja auch sehr einflussreich. Also das kann man sich ja auch sofort merken dann. Ja.
Genau. Jetzt habe ich ja in meinem Mixtape der Woche im Blog auch darüber geschrieben, dass ich alles bei deinem Blog super finde. Das Einzige, was fehlt, ist jetzt noch ein prägnantes Logo. Wie sieht's denn da aus?
Genau. Also ich bin da dran, im Moment ein Logo zu erstellen und habe auch schon ein, zwei Leute beauftragt. Mhm. Aber da ist nie was Schlaues rausgekommen.
Das also, kenne ich.
Da ist nie was rausgekommen, wo ich sagen konnte, ja, genau so was. Das war alles irgendwie okay, aber nicht mehr. Mhm. Also. Und daher bin ich immer noch auf der Suche. Also wenn das irgendein super Logo-Entwickler hört, bitte melden.
Genau, dann einfach eine E-Mail schicken. Ich leite es dann weiter. Oder ihr geht direkt auf den Blog von der Sarah und schreibt ihr dann auch direkt.
Genau, das wäre perfekt.
Genau. So, dann packen wir mal Butter bei die Fische, wie wir hier in Norddeutschland immer so schön sagen. Gehen wir mal tief ins Thema rein. Wenn ich mir jetzt die diversen Reiseblogs anschaue und ich glaube, ich habe mir 30, 40 Reiseblogs in den letzten Wochen angeschaut. Einfach als Vorbereitung auf mein Mixtape der Woche. Wow. Finde ich das immer wieder interessant, wie die Bloggerinnen schreiben, wie unterschiedlich die einzelnen Blogs sein können und wie man davon leben kann. Und da gibt es ja sehr, sehr viele, die allein von ihrem Blog leben. Jetzt stelle ich mir die Frage, warum und wie wird man Reiseblogger? Wie war es bei dir? Was war so der ausschlaggebende Punkt? Und verdienst du denn mit dem Blog auch Geld?
Ja, das ist natürlich eine interessante Frage, die auch immer wieder kommt, weil ganz viele können sich erstens mal nicht vorstellen, was man da eigentlich den ganzen Tag macht und wie man da auch noch Geld verdienen soll. Und also ich lebe nicht von meinem Reiseblog. Mhm. Das ist bei mir zurzeit nicht mehr als ein Taschengeld, wo ich da verdiene. Mhm. Ich habe halt die letzten anderthalb Jahre, weil ich war auf Weltreise und bin dadurch in das ganze Thema mit dem Reisebloggen reingerutscht. Mhm. Und habe den Blog eigentlich auch gestartet. Also ich hätte den wahrscheinlich auch sonst gestartet, aber die Weltreise war halt gerade so perfekt, um mit dem Reisebloggen anzufangen. Und da bin ich so irgendwie reingerutscht. Und also ich könnte das jetzt ohne Probleme als Vollzeitjob machen. Also es ist ja nicht nur, dass man da schöne Berichte schreibt, aussucht. Das ist ja ganz, ganz viel Arbeit, die das sonst noch zusammenkommt, alles Technische und das ganze Networking und ach, da gibt es ganz viele Sachen, die da noch laufen. Und ja, zum Geld verdienen, das vieles läuft über die Werbung. Man kann eigene Produkte erstellen, das ist natürlich immer sehr beliebt, ist man auch unabhängiger und die kaufen. E-Books beispielsweise sind sehr beliebt.
Hast du eins?
Ich selber nicht. Nee, ich habe kein E-Book. Jedenfalls noch kein fertiges.
Aber du planst eins.
Ja, ich bin dran. Ja.
Ja, das kenne ich. Ich bin auch dran. Aber das dauert immer länger, als man denkt.
Ja, das ist ja eine Riesenarbeit. Also, ja.
Ja. Dann habe ich jetzt mal eine ganz spannende Frage. Wie rockst du denn deine Finanzen, um auf Weltreise zu gehen? Wie sparst du denn, um dir das leisten zu können?
Also ich habe vor meiner Weltreise habe ich alles Geld zusammengespart. Mhm. Ich habe zwar auch gearbeitet unterwegs für eine Schweizer Firma, habe ich ab und zu Auftragsarbeiten ausgeführt und auch für andere Reisefirmen, die Blogs haben, habe ich auch ab und zu mal was geschrieben, aber unregelmäßig. Und ich habe den großen Teil für meine Weltreise habe ich angespart. Also ich habe 2 Jahre vor dem Start der Weltreise habe ich mir ein Datum gesetzt und gesagt, dann fliege ich ab. Mhm. Und in den 2 Jahren habe ich halt alles gespart, ganz klassisch, also ganz viel gearbeitet. Ich habe auch noch einen Zweitjob angenommen, also so in der Sommerzeit, so im Schwimmbad halt Hamburger und Pommes brutzeln und alles Mögliche, wo ich da gemacht habe. Ja. Und so noch ein bisschen Zusatzkohle reingekriegt, habe mir auch eine Mitbewohnerin gesucht, weil vorher habe ich alleine gewohnt. Mhm. Das macht dann natürlich auch viel aus, wenn man die Miete sich teilen kann. Hab's Auto verkauft und mit der Zeit dann halt auch Möbel und ja, genau. Schlussendlich habe ich eigentlich alles verkauft.
Also die ganz harte Schule.
Ja, so richtig.
Ja, aber du hattest ja ein Ziel. Also wenn du sparst mit dem Ziel, geht's einfacher, ne?
Ja, dann mache ich es richtig. Und wenn ich dann so ein Datum habe, wo ich mich dann halt so dran halten konnte und wusste, so, jetzt geht's noch 1 Jahr, jetzt noch ein halbes Jahr, jetzt noch 3 Monate und so weiter, dann ja, ist das schon was ganz anderes. Kann man schon nicht richtig drin verbeißen irgendwie.
Ja, aber das heißt, die Leser meines Blogs können von dir eine ganze Menge lernen, denn ich habe auch gesehen, du hast eine Seite, wo du auch Tipps gibst, wie man sich so eine Reise leisten kann, was man dafür machen muss und wie man das dann auf der Reise dann selber macht. Wie hast du das denn da gemacht, wenn du jetzt auf Weltreise warst? Ich habe gelesen, du hast in den Ländern auch die unterschiedlichsten Jobs schon gemacht. Was hast du denn gemacht und wie bist du an diese Jobs rangekommen?
Ja, also alle Jobs, die ich gemacht habe, die wurden nicht bezahlt. Also das wurde nirgends bezahlt. Ich habe für Kost und Logis gearbeitet. Also das heißt, ich habe eine Unterkunft zur Verfügung gestellt bekommen und das Essen. Aber ich habe nirgends Bares verdient so. Und ich habe beispielsweise, also das war jetzt nicht auf der Weltreise, das war schon früher, habe ich mal ein Praktikum in Nepal gemacht, mehrere Monate. Und jetzt auf der Weltreise war ich Kaffee pflücken auf Hawaii, habe ich mal gemacht.
Das stelle ich mir jetzt aber richtig cool vor.
Ja.
Abends surfen, tagsüber Kaffeebohnen pflücken.
Genau, also so cool ist es auch. Also es ist schon eine coole Erfahrung, aber es ist halt dann auch harte körperliche Arbeit. Es ist halt mehr ein bisschen, es ist halt Kaffee pflücken. Also es ist einfach pflücken. Ist jetzt nicht eine Wahnsinnsherausforderung natürlich, aber doch, es war super, die Erfahrung. Und in Italien habe ich bei der Olivenernte mitgeholfen. Mhm. Und das war vor einem Jahr und die war da übelst schlecht. Also die Ernte war ganz, ganz schlecht, weil es im Frühling so oft geregnet hat. Und da haben die dann halt auch andere Sachen gemacht, also Marmelade gekocht, Hühner geschlachtet und Wein gemacht, also so Trauben gestampft, halt so richtig klischee-mäßig, so Trauben gestampft mit den Füßen, um dann Wein zu machen und so. Ja, das war auch ganz cool.
Was hast du in Nepal gemacht?
Da habe ich ein Volontariat gemacht in einem Straßenkinderhilfswerk für 4 Monate.
Wie hast du es mit der Sprache gemacht? War das alles auf Englisch?
Das war Englisch, ja. Also die können auch super gut Englisch. Das ist kein Problem.
Ah, okay. Ja. Was war denn dein spannendster und was dein schlimmster Job?
Also am spannendsten war wahrscheinlich der in Nepal, würde ich sagen.
Das kann ich mir vorstellen.
Ja, das war schon sehr spannend, halt mal mit all den verschiedenen Kindern und deren Geschichte und dann halt auch wie das mal mitzubekommen, wie eigentlich so ein Hilfswerk läuft, wie das aufgebaut ist, was es da für Herausforderungen und Probleme gibt und ja, was da alles läuft. Und also schlimmen Job habe ich nie gehabt auf Reisen. Ist eher halt ein bisschen langweilig wie jetzt Kaffee pflücken, aber das ist jetzt nicht schlimm oder so.
Ja, da hast du auch recht. Ich habe zum Beispiel in Neuseeland 2 Praktika gemacht. Aha. Und bei dem einen durfte ich mit dem Auto der Chefin immer durch die Gegend fahren. Und das Auto, das fiel fast auseinander. Und sie hat einen großen Hund gehabt. Und ich habe eine Hundehaarallergie und das ganze Auto war voll mit Haaren und mir ging es immer ziemlich schlecht danach, wenn ich mit diesem Auto da durch Auckland fahren durfte. Also das war schon ziemlich eklig und ich musste ihn dann auch noch waschen fahren. Das war dann mein Highlight, also das werde ich noch nicht vergessen.
Ja, das ist natürlich nicht so schön dann.
Ja, aber schlimm war es jetzt auch nicht, es war nur ein bisschen anstrengend. Welche Tipps hast du denn für die Hörer, wenn sie jetzt auf Weltreise gehen, was müssen sie beachten, um Geld zu sparen?
Also mein Tipp ist, das Wichtigste ist, sich ein Datum zu setzen. Mhm. Also weil sobald man ein Datum hat und weiß und am besten gleich auch schon einen Flug gebucht hat, also natürlich jetzt nicht zwei Jahre im Voraus, aber sobald man einen Flug gebucht hat, ist sowieso klar, weiß man dann nicht, am 20. November in einem Jahr fliege ich ab und bis dahin muss ich so und so viel Geld gespart haben. Also ich habe das dann so gemacht, dass ich mir halt so ein Budget gesetzt habe, wo ich gesagt habe, pro Monat habe ich durchschnittlich diesen Betrag zur Verfügung. Und habe das dann halt mal 2 Jahre gerechnet, weil ich so wusste, ich will ungefähr 2 Jahre wegbleiben oder das Geld haben, um 2 Jahre wegbleiben zu können. Mhm. Und diesen Betrag habe ich dann angespart. Also wenn man halt dann eine Zahl vor sich liegen hat und weiß, ich muss auf so und so viele 1.000 Euro kommen, hat man ein Ziel.
Und wie machst du das auf den Reisen? Wie achtest du da, dass du nicht über dem Budget lebst?
Also ich bin jetzt nicht so, ich mache mir keine Listen. Ich schreibe nicht jeden Tag auf, was ich irgendwie ausgegeben habe, weil mir ist das zu blöd. Also ich will meine Zeit nicht aufbrauchen auf Reisen, um irgendwelche Listen zu führen, wo ich welchen Kaffee getrunken habe und ob jetzt der 2 Euro war oder 3 Euro oder 50 Cent oder... Yeah. Wie teuer der auch immer war und dann das noch hochrechnen und so. Ich weiß ja ungefähr, dann, wenn ich in Asien bin, brauche ich viel weniger Geld. Wenn ich aber in den USA bin, brauche ich viel mehr Geld. Also ich habe dann mit der Zeit schon das so ein Gespür entwickelt irgendwie, ohne dass ich da groß mir das aufschreiben musste, wie viel Geld ich gebraucht habe.
Und bei den Unterkünften? Wie machst du das da?
Ja, das sind ja eigentlich immer, es sind eigentlich immer nur die großen Sachen, also Unterkunft und das von A nach B kommen. Mhm. Ja, eigentlich die Dinge, die auf Reisen die Kasse leer räumen. Und gerade in Asien kann man ja auch sehr billig fliegen. Mhm. Und der Verkehr, also der öffentliche Verkehr mit Bus und Taxi ist ja so billig, dass, und das sind dann schon meistens die Unterkünfte. Und wenn ich habe es immer so ein bisschen so gemacht, dass ich so ein paar Tage halt in billigen Unterkünften war, in Hostels oder in Mehrbettzimmer. Mhm. Und wenn ich dann aber an einem Ort war, wo ich was ganz Schönes gefunden habe, habe ich mir das auch geleistet oder habe ich mir halt auch mal ein Einzelzimmer geleistet. Aber das hat sich dann immer so ein bisschen ausgeglichen.
Mhm. Bringst du dir denn Andenken mit von den Reisen?
Nee, praktisch gar nichts. Also ich kaufe nicht gern ein.
Das aus dem Mund einer Frau, das ist schon ein Highlight.
Ich weiß, ich hasse Einkaufen, echt.
Oha. Das muss ich mir merken.
Ich bin da gar nicht, ich komme da gar nicht groß in Versuchung, mir Dinge zu kaufen. Und gerade auf Weltreise, ich meine, ich hätte das nach Hause senden müssen. Mhm. Und da war ich irgendwie zu faul einfach. Mir das alles, also ich habe 2 Patenkinder und für die habe ich eingekauft. Für die habe ich immer, wenn ich was Süßes gefunden habe, für die habe ich das eingekauft und habe das alles gesammelt und denen habe ich ein Paket nach Hause geschickt. Aber jetzt für mich, nee. Da habe ich einfach nur das gekauft, wo ich kaufen musste. Also wenn irgendwie die Hose kaputt ging und ich eine neue Hose gebraucht habe, so. Aber jetzt keine Andenken.
Das heißt, du gehst dann auch wirklich nur mit dem Backpacker-Rucksack dann auf Reisen?
Ja, genau. Ich habe einen 50-Liter-Rucksack, also da passt auch nicht wahnsinnig viel rein. Hier ist der Platz sowieso begrenzt.
Ja, ich kenne das. Ich bin auch mit 2 Koffern dann 2-mal durch Neuseeland gereist. Das war natürlich viel zu viel. Merkt man aber immer erst, wenn man die Koffer dann die Treppen rauf und runter schleppen muss, vor allem, wenn da kein Fahrstuhl ist. Und diese Erkenntnis, die kam eben erst hinterher, nachdem ich mir dann da fast einen Bruch gehoben habe.
Oh ja. Ja, das Gepäck kann eigentlich nicht klein genug sein. Ja. Also kleiner ist immer besser wie größer. Außer man geht nach New York zum Shoppen natürlich, aber sonst immer kleiner.
An welche Reise hast du denn die besten Erinnerungen?
Also alle meine Reisen waren toll. Mhm. Und von daher, jetzt ist natürlich meine Weltreise aktuell, weil es halt knapp einen Monat ist, seit ich zurück bin, ist die halt natürlich ganz frisch und ist halt schon was ganz Spezielles, 1,5 Jahre am Stück unterwegs zu sein. Ja. Aber ich habe auch zum Beispiel meine erste Reise alleine, bin ich von der Schweiz nach Marokko gefahren mit dem Zug. Die war auch super natürlich. Oder meine erste Backpacker-Reise, wo ich ein paar Monate durch Südamerika getrampt, also ja, getrampt und gefahren bin. Und das war auch, also es ist unvergesslich. Es gibt da schon einige.
Ja, das habe ich ja auch auf dem Blog gesehen. Wie ist es denn mit den Sprachen? Außer Englisch sprichst du dann wahrscheinlich auch Spanisch, oder?
Ja, ich spreche Spanisch, ja. Spanisch und Englisch und verstehen tue ich Französisch, also kann ich auch ein bisschen sprechen und Portugiesisch.
Ja, weil ich stelle mir das jetzt gerade vor, wenn du durch Südamerika reist ohne Spanischkenntnisse, das ist dann schon eine Herausforderung, ne?
Ja, also ich bin, wo ich das allererste Mal in Südamerika angekommen bin, konnte ich kein Spanisch.
Hast du es vor Ort gelernt?
Ja, also ich habe so einen Crashkurs gemacht, weißt du, so einen Kurs, so 10 Mal irgendwie Spanisch für Urlauber oder irgend sowas. Und na, das hat natürlich nichts gebracht, vor allem weil ich erst mal 2 Monate in Brasilien war und dort natürlich alle Portugiesisch gesprochen haben. Da habe ich halt in Portugiesisch gelernt und wo es dann weiterging durch Südamerika, also bin ich dann nach Paraguay und habe gedacht, naja, ja, jetzt lerne ich Spanisch. Und dann haben dort alle Deutsch gesprochen.
Ja, Paraguay ist ja auch so eine Kolonie, ne?
Genau, also da sprachen alle Deutsch und da, ja, hat es dann gedauert bis Bolivien, bis ich endlich Spanisch gelernt habe.
Wo warst du in Paraguay?
Da war ich also von der Grenze von Brasilien, da ging ich nach Asunción und von dort durch den Chaco, dann nach Bolivien.
Und
Halt
dann
all
weiter
die.
Chile und
Ja, genau, und von dort dann über Bolivien, Peru nach Chile, ja.
das klingt echt spannend. Und wie machst du das in Asien? Also teilweise sprechen sie ja da auch Englisch, aber ich weiß ja nicht, wie es in China ist oder wo du sonst noch warst. Wie bist du da mit den Sprachen zurechtgekommen?
Also eigentlich geht Englisch fast überall. Also ich habe fast nie eine Situation gehabt, wo man nicht zusammen kommunizieren konnte. Die meisten können Englisch, in Asien sowieso. In China ist es was anderes. Also dort ist es schwierig. Ich war jetzt nicht ganz auf dem Land in China, aber wie ich gehört habe, ist es dort unmöglich, sich auf Englisch zu verständigen. Also muss man schon Chinesisch können. Auf
Aber
jeden Fall.
das in den großen Städten warst du dann da.
In den großen Städten war ich ja, aber ich habe dort auch Leute gekannt und die war halt oft bei denen. Von daher war es noch ein bisschen einfacher für mich.
Das
Also
heißt, du lernst auch sehr, sehr viele Leute dann unterwegs kennen, mit denen du dann auch ein Stück des Weges reist.
ja, auf jeden Fall. Also alleine zu reisen ist eigentlich eine Illusion, weil meistens reist man mindestens zu zweit. Also manchmal muss man dann schon sagen, okay, Leute, ich mache mich jetzt mal auf und zwar alleine. Bis bald. Ja, man denkt halt immer, oh, alleine reisen, geht denn das? Und wenn was passiert, aber eigentlich ist man gar nie alleine, wenn man das nicht will.
Ja. Mit welchen Reisegefährten kannst du am besten Party machen?
Mit Australier.
Ja, ich habe es gelesen, deswegen frage ich. Ja, das
Wenn
kenne ich.
es machen geht.
Was waren denn die schlimmsten Reisen oder die schlimmste Reise, die dir gar nicht gefallen hat? Gab es da sowas?
Nein, also es gibt keine Reise, die ich gemacht habe, die mir nicht gefallen hat. Oder wo ich jetzt sagen müsste, oh, wäre ich da nur zu Hause geblieben. Das gibt es nicht. Also ich kann in allen Reisen irgendwas Schönes finden oder also nicht nur irgendwas, waren echt alle Reisen schön. Also ja.
Ja, das ist aber eine coole Aussage.
Ja, ich habe echt, ich wüsste jetzt nicht, was ich sagen müsste. Irgendwas, was mir nicht gefallen hat. Es gibt höchstens Destinationen, die weniger interessant sind als andere, aber nicht gefallen oder ja, nee, das gibt es eigentlich nicht.
Ja, das ist eine interessante Aussage. Also da musst du ja generell schon ein bisschen offen sein und auch dich mit den Kulturen so ein bisschen auseinandersetzen. Weil gut, bei den Schweizern ist es jetzt wahrscheinlich ein bisschen anders, aber bei den Deutschen ist es ja so, die haben ja immer ihre Richtlinien und die werfen sie nicht über Bord. Und das musst du halt auf einer Weltreise schon noch ein bisschen anpassen, weil sonst rennst du da Gegenwände und reißt ihnen eben nicht ein.
Also ja, das ist bestimmt eine Grundvoraussetzung, die man haben muss beim Reisen oder spätestens, wenn man dann losreist. Also muss man halt all die Vorteile mal über Bord werfen und halt vielleicht auch mal merken, dass es irgendwo ganz anders ist, als man sich das vorgestellt hat. Und ja, aber das gehört dazu und das, denke ich, ist das Schöne am Reisen,
Ja.
dass man eines Besseren belehrt wird.
definitiv. Was ist dir denn beim Bloggen über Reisen wichtig? Also du schreibst ja auch sehr vielfältig, teilweise sehr lange Artikel. Was sind denn so die Key-Punkte, also die Eckpunkte, an die du dich hältst, wenn du jetzt einen Blogartikel schreibst?
Also ich überlege mir natürlich als erstes, ist das, was ich schreiben will, also wenn ich jetzt irgendwo war, ich nehme jetzt gerade, was ich letztens geschrieben habe, über Tikal, halt eine Maya-Stätte in Guatemala, überlege ich mir, okay, ich war dort, was interessiert denn mein Leser jetzt, was will er wissen? Und versuche mich dann halt in die Lage meines Lesers zu versetzen, okay, wenn da jemand noch nie dort war, was will man wissen, wie kommt man hin? Kann man da alleine hinfahren? Gibt es öffentlichen Verkehr oder muss man eine Tour buchen? Wenn ja, wo bucht man die? Und also ich schreibe ganz oft Ratgeberartikel halt, wie man irgendwo hinkommt, was man dort sehen kann, was man machen kann. Und dann probiere ich natürlich auch immer halt meine Erfahrungen einfließen zu lassen. Manchmal ist es sehr persönlich, manchmal ist es auch nicht so persönlich, sondern was ganz Allgemeines. Das kommt halt auch immer drauf an, was dann wirklich passiert ist. Und für mich ist es einfach wichtig, authentisch zu bleiben. Also, dass ich wirklich halt ganz meine Meinung schreiben kann, wie es mir gefällt oder eben nicht gefällt. Nur weil jetzt alle Bali super cool finde, muss ich das nicht auch super cool finden, obwohl ich da vielleicht alleine stehe, aber es ist halt so, wie ich es erlebt habe, beispielsweise.
Und oder tauchen.
Tauchen, also ich tauche auch, ich liebe Tauchen, aber ich war auf meiner Weltreise nie tauchen, was halt sehr komisch ist, sag ich jetzt mal.
Ja, nee, es gibt da ja so einen lustigen Kommentar, wo es dann eben ums Tauchen und Surfen geht und man dann immer nebendran steht, wenn man sagt, nee, das finde ich nicht so toll und hat, glaube ich, einer kommentiert.
Ja, genau, das war sehr lustig, stimmt, das hat jemand kommentiert, weil ich halt, ich weiß gar nicht mehr. Ah, genau, ich habe irgendwie geschrieben, wenn du nicht surfst und kein Yoga machst, dann bist du völlig out bei unter den Reisenden. Genau, daher kam das halt.
Ja. Nee, aber du sprichst mir wirklich aus der Seele. Das Thema Authentizität ist wirklich das Nonplusultra. Und da darf man sich dann eben auch nicht verbiegen. Ist ja bei mir genau das Gleiche. Ich versuche auch mal so einen Mittelweg zu finden zwischen drögen Finanzen und so ein bisschen Rock'n'Roll, ein bisschen Dreck unter den Fingernägeln. Mhm. Einfach ein bisschen was unangepasst. Passt es. Und bei dir ist es halt auch so ein bisschen so. Das ist sehr lebendig. Und das gelingt dir echt gut.
Dankeschön.
Ich will jetzt noch nicht so viel verraten, weil ein paar Begriffe habe ich mir ja noch für das Word Shuffle aufbewahrt. Da kommen wir dann gleich nochmal zu. Okay. Was machst du denn, wenn du jetzt, wie zurzeit gerade, Wochen oder Monate in der Schweiz bist? Wie verdienst du denn da dein Geld und planst du da jetzt schon wieder neue Reisen?
Also jetzt im Moment lebe ich immer noch von meinem Ersparten.
Bin immer ich noch?
Ja, immer noch.
Du warst aber echt sparsam auf deiner Weltreise.
Ja, ich war sparsam. Ich kann gut sparen und gut sparsam sein.
Und das ohne Geldanlagen?
Genau. Wirklich ohne Geldanlagen.
Ich bin echt beeindruckt. Also eigentlich dürften meine Leser und Hörer das ja jetzt gar nicht mitbekommen, weil sonst machen die das auch alles so wie du und Geld unter das Kopfkissen oder dann aufs Tagesgeldkonto und gar nichts mehr anlegen.
Konservative Sparerin bin ich dann auch nicht, dass ich sie ins Kopfkissen einnehme.
Ja, bei den Deutschen, da spricht man ja immer von Sockensparern und Kopfkissensparern.
Ja, genau.
Aber das ist bei euch Schweizern sowieso ein bisschen anders.
Ja, aber wir sind ja auch, glaube ich, eher konservativ, was das anbelangt halt mit dem Sparen. Also, ja, stehe ich, glaube ich, nicht alleine da.
Ja, aber das heißt, du lebst jetzt noch ein bisschen vom Ersparten, bist jetzt aber auf Jobsuche in der Schweiz und oder auch außerhalb?
Ja, ich bin auf Jobsuche in und außerhalb der Schweiz. Also ich bewerbe mich überall, wo es spannend ist, wo es sich spannend anhört, wo ich mir vorstellen kann zu arbeiten. Also das ist im In- und Ausland. Ich habe mich auch gerade in Marokko beworben und in Südamerika und aber auch in der Schweiz. Und das kommt ganz drauf an, was dann klappt, halt wie es auch bei mir weitergeht in der Zukunft. Das weiß ich nicht. Ich weiß meistens erst nur so, was die nächsten paar Tage passiert, wer aber nicht. Und ja, das ist eigentlich ganz spannend.
Aber du bist jetzt nicht auf der Suche nach einem festen Job, wo du mehrere Jahre verbringst, sondern auch wieder so einen Job, wo du viel mitnehmen kannst?
Doch, es kann schon auch sein. Also ich kann mir eine Festanstellung schon auch vorstellen. Ich bin jetzt nicht so, dass ich mir das überhaupt nicht mehr vorstellen könnte. Also, oder dass ich irgendwie Richtung digitale Nomade gehen will und mein eigener Boss sein. Ich möchte das gerne so halb-halb haben können. Also, dass ich weiter an meinem Reiseblog arbeiten kann, den auch was damit verdienen kann. Ich möchte aber nicht davon leben. Also ich möchte nicht von meinem Blog abhängig sein dann. Und oder dass ich dann reisen müsste. Das ein Müssen sein, also ein Müssenwert und dass es dann nichts anderes ist als ein ganz normaler 100% Job in einem Büro. Also es wäre schon nicht dasselbe, aber trotzdem wäre es dann halt einfach ein Job.
Ja, wo dir die Authentizität irgendwann flöten geht.
Genau, und wenn man dann halt nur noch Kooperationen macht oder für Unternehmen schreibt und so, man ist dann nicht mehr gleich frei, wie wenn man einfach frei von der Leber wegschreiben kann.
Und was sind deine Zukunftspläne mit dem Blog?
Also dann will ich auch ganz klar meinen Blog weiter aufbauen, den bekannter machen können, meine Leser weiterhin mit mindestens 2 Artikeln pro Woche halt die publizieren können. Und ja, es wäre schon cool, wenn ich da so Teilzeit davon leben könnte, halt das wirklich auch businessmäßig aufbauen könnte.
Ja. Ja, coole Sache. Vor allem, wenn du jetzt dein E-Book dann fertigstellst und die Leute dir die Bude einrennen, damit du wieder schön sparen kannst für die nächste Weltreise.
Genau, das sind schöne Pläne.
Ja, wo geht denn deine nächste Reise hin? Weißt du es schon?
Also jetzt im Sommer werde ich Europa natürlich vermehrt besuchen, also so kleinere Trips machen halt. Jetzt war ich gerade in Österreich und in Slowenien. Aber die buche ich immer ganz spontan, also ein paar Tage vorher. Und da wird bestimmt jetzt so gerade Juli, August, September werde ich bestimmt noch einige solche Trips machen. Und im Herbst geht's dann noch nach Fuerteventura.
Oh.
Und dann aber im Winter weiß ich noch nicht, habe ich noch gar nichts geplant oder noch nicht fertig geplant. Ganz viele Ideen, aber noch nichts Fixes.
Warst du schon mal auf den Kanaren?
Ja, ich war mal auf den Kanaren. Aber das ist schon mehr als 10 Jahre her. Also schon eine ganze Weile her. Aber auf Fuerteventura war ich noch nie.
Lohnt sich. Ist sehr ruhig, ist sehr schön. Ich traue mich das gar nicht jetzt hier zu sagen, weil dann wieder alle Bescheid wissen. Aber ich bin ja ein absoluter Kanarenflieger.
Ah, echt?
Ja, ich hoppel da immer von Insel zu Insel, jedes Jahr woanders hin. Okay. Und die Bindung habe ich schon, seitdem ich 18 bin. Und auf meiner Kutte habe ich eben auch einen Kanaren-Patch und das ist auch so ein Alleinstellungsmerkmal, also Metal-Kutte.
Ja, sehr schön, dann kann ich mir bei dir ein paar Tipps abholen für Fuerteventura.
Ja, definitiv.
Sehr gut.
Super. Dann lass uns mal noch ein wenig zum Abschluss Finanzrocker Wordshuffle spielen. Ich habe mir also ein paar Begriffe rausgesucht. Vielleicht ein wenig gemein, weil du nicht weißt, was jetzt kommt.
Ja, das ist schon.
Aber ich habe in deinen Artikeln gestöbert und mir dann auch einige Begriffe rausgesucht, die mir ins Auge gefallen sind. Mhm. Und ich fange mal ganz einfach an. Schweiz. Was fällt dir dazu ein? Kannst du auch gerne ein bisschen mehr dazu erzählen.
Alpen und Käse?
Das ist alles?
Ja, um ganz klassisch zu bleiben, kann ich noch Uhren bringen, schöne Bergseen, gute klare Luft und meine Familie natürlich.
Das ist ja natürlich auch ganz wichtig, ne?
Ja.
Reise ohne Rückkehrdatum.
Ist das Beste, was man machen kann.
Warum?
Weil es einfach unvergleichlich ist, wenn man einfach losreisen kann und nicht weiß, wo man morgen ist, wie lange man da bleibt, wann man wieder nach Hause zurückgeht, weil alles so offen ist, so frei.
Ja, für mich wäre das problematisch, weil ich für alles meine Listen habe und das muss alles organisiert sein, ja.
Ich bin ein absoluter Listenfreak und ich habe immer alles top organisiert. Also ich bin da genau gleich, aber Das ist trotzdem machbar. Also das eine hindert das andere überhaupt nicht.
Ja, ich glaube, ich gehe bei dir dann in die Lehre.
Ja, ich kann das eigentlich so ausschreiben.
Ja, vor allen Dingen, du hast vorhin ja auch gesagt, dass du auch keinen so eine Art Haushaltsplan oder Ausgabenplan machst. Und das ist zum Beispiel auch eine Geschichte, die ich dann immer wieder in meinen Artikeln auch schreibe, wie wichtig das ist, einfach um einen Überblick über die Ausgaben zu bekommen. Habe ich jetzt auf meinen Reisen auch nicht gemacht. Aber das muss man auch erstmal lernen.
Ja, ich denke schon, dass es für viele sehr sinnvoll ist, das zu machen. Ich bin da wirklich sehr konsequent mit dem Geld halt. Ich habe halt, wo ich die 2 Jahre vorher mir halt das ganze Geld angespart habe, habe ich immer, sobald ich meinen Lohn bekommen habe, habe ich halt alles, was irgendwie möglich war, auf mein Weltreise-Sparkonto überwiesen, gerade am ersten Tag, wo der Lohn gekommen ist. Und dann hatte ich halt nur ganz, echt nur ganz wenig, wo ich halt damit leben musste dann dem Monat. Und das war dann da und mehr gab es halt einfach nicht dann. Und da war ich mir irgendwie wie gewohnt, halt mit so wenig Geld wie möglich zu leben. Deswegen habe ich das irgendwie auch gar nicht gebraucht.
Also so ein schöner Cappuccino bei Starbucks war da natürlich nicht drin in der Schweiz, ne? Der ist ja richtig teuer
Nein, in der Schweiz nicht.
da. Ja, woanders dann wahrscheinlich schon eher.
Ja, schon eher, aber das ist natürlich überall dann verhältnismäßig teuer. Aber ich habe mir das schon halt auch ab und zu irgendwas geleistet, wie das ist. Jetzt nicht so, dass ich nur spottbillig rumgereist bin. Also ich bin jetzt nicht ein super Low-Budget-Backpacker, das auch nicht. Aber ich denke, wenn man halt so eine mehrere Jahre über irgendwie auf was hinspart, dann hat man das schon ein bisschen im Gefühl mit dem Geld, wie man ausgeben kann und was zu viel ist und wo man dann wieder mal schauen muss, oh, Kontostand checken und ja, wie viel ist eigentlich noch da?
Nomadenleben wäre der nächste Begriff.
Nomadenleben. Ja, Nomadenleben ist was super Tolles. Also.
Jetzt muss ich da aber einhaken. Warum?
Warum ist Nomadenleben toll? Nomadenleben ist toll, weil es ist immer wieder die Freiheit. Also das Wort kommt bei mir immer wieder.
Ich
Es ist
merke das
halt,
schon.
ja, halt auch was ganz Wichtiges, irgendwie weiterziehen zu können oder bleiben zu können oder halt einfach die Freiheit, die Möglichkeiten zu haben. Ich denke, das ist was ganz Wichtiges für mich persönlich, die Möglichkeiten zu haben und nicht festgefahren zu sein.
Ja, definitiv. Das ist bei mir dann eben erstmal die finanzielle Freiheit und danach kommt dann die andere Freiheit, wenn ich mir die dann eben leisten kann.
Ja, es ist schon, also finanzielle Freiheit ist schon eine Voraussetzung, denke ich, weil sonst macht es irgendwie dann auch keinen Spaß mehr. Also wenn man dann immer nur das Allerbilligste haben kann und man, das ist ja dann auch eine, wenn man die finanzielle Freiheit hat, hat man ja auch die Freiheit zu wählen, ah, oh, jetzt will ich heute mir mal was richtig Schönes gönnen, ich will ein Einzelzimmer, ich will ein schönes Boutique-Hotel und mit einem riesen Frühstück oder so. Und das kann man dann haben, wenn man das haben will und halt auch die finanzielle Freiheit hat.
Ja, aber nicht jeder ist dann so konsequent wie du und spart dann eben alles.
Ja.
Das muss man lernen.
Genau.
So, jetzt erhöhen wir das Tempo. Jetzt kommen ein paar Begriffe, die ich echt spannend fand. Anfangen möchte ich mit einem, der bei sehr vielen Leuten auf der Bucketlist steht. Bucketlist wäre der nächste Begriff, aber der Begriff nennt sich Mardi Gras.
Ah ja. Ja, das steht bei mir auch auf der Bucketlist. Also
Ja, ich weiß.
der Karneval in New Orleans.
Ja.
Genau, also ich war in New Orleans, aber nicht während der Karnevalszeit. Kurz davor, da waren sie im Aufbauen. Aber ich habe es bis jetzt immer noch nicht geschafft, Mardi Gras am Karneval, also New Orleans, während der Zeit zu besuchen.
Kennst du die Serie Dreamy?
Nee, kenne ich nicht.
Musst du dir angucken.
Okay, habe es mir notiert.
Ja, die spielt in New Orleans nach dem Hurricane und da ist Mardi Gras eben sozusagen das Herzstück, die Seele von der Stadt. Und das ist eine sehr musikalische Serie, weil das eben auch mit dazugehört. Und ich fand die Serie einfach beeindruckend.
Ah, super, werde ich mir auf jeden Fall anschauen.
Ja, nächste wäre Bucketlist.
Bucketlist, also die wird verflucht und hochgelobt. Das immer die einen lieben sie, die anderen hassen sie. Ich bin Listentyp, ich liebe Bucketlists. Also ich mag es mir aufzuschreiben, was ich alles mal sehen will, erleben will, machen will. Also, aber was bei mir auf der Homepage ist, also diese Bucketlist ist ja auch irgendwie nur ein Auszug. Also es gibt so viele Sachen, die ich mal erleben will.
Was willst du unbedingt machen? Was ist so der größte Wunsch von Sarah Althaus?
Also der größte Wunsch, was habe ich mir jetzt eben erfüllt? Und das ist diese Weltreise, diese Reise ohne Zeitlimit. Das war bisher mein allergrößter Wunsch und den habe ich mir erfüllt. Und jetzt muss ich meine Bucketlist wieder überarbeiten.
Ja, also ich kann jedem Hörer nur empfehlen, schaut euch die Bucketlist von Sarah an. Ich finde die echt spannend. Und ich bin auch gerade dabei, meine zu erstellen. Die wird dann ein bisschen bisschen vielfältiger, weil ich ja das Thema Finanzen da immer noch mit reinbringen muss. aber ich finde das super. Und das Thema Listenwahn habe ich auch bei mir auf dem Zettel. Da gibt es dann auch nochmal einen speziellen Artikel drüber. Geheimnisse in Nicaragua, das ist eine Geschichte, du hast da so toll drüber geschrieben, über das Geheimnis von Nicaragua. Da wollte ich am liebsten meinen Koffer packen und dahin.
Echt? Ah, sehr schön. Ja, Nicaragua ist ein Land, also da habe ich mich total verknallt in Nicaragua selbst. Also das ist, hat mir so gut gefallen. Das war einfach irgendwie alles toll. Also halt auch, weil es so ganz vielseitig ist, weil es mitten in Zentralamerika ist und trotzdem irgendwie alle nur so ein bisschen durchrennen und so am Meer entlang und alles andere wird gar nicht bereist. Also es ist auch ganz, ganz spannend, wie das sich entwickelt jetzt in Zukunft. Es kommt immer wie mehr auch der Tourismus und ja, ist ein ganz spannendes Ziel.
Ja, du hast ja die Inseln vorgestellt, wo auch kaum Touris sind und wo es auch keinen Strom gab.
Genau, die Solentiname-Inseln, ja.
Ja, das stelle ich mir auch spannend vor. Licht gab es da auch nicht, ne?
Ja, einfach ein paar Stunden am Abend, irgendwie von 6 bis 10, irgendwie so gab es Licht, ja. Aber sonst nicht, also gab es auch keinen Strom, so gewisse Stunden halt. Auf jeden Fall auf der Insel, also die ganz große Insel, die Hauptinsel, die hat, glaube ich, Strom. Bin ich jetzt nicht mal so sicher, ob die 24 Stunden Strom haben oder auch begrenzt. Aber es war sehr schön, weil halt dort echt niemand hinreist. Und halt die ganze Artenvielfalt, die es dort noch gibt. All die Vögel und Tiere und Fische und ach, was da alles kreucht und fleucht.
Affen gibt es auch, ne? Faultiere.
Ja, ist unglaublich dran. Ja, wunderschön.
Okay. Von der Natur ein bisschen weg. Philippinische Beach Boys, das war auch ein absolutes Highlight.
Ja, die sind ganz heiß. Also das heißt, also in erster Linie sind sie nervig, weil halt, ja, ich glaube, die gibt es vor allem auf den Philippinen und noch in Indonesien halt. Und da, wenn man da alleine als Frau hinreist, ja, dann muss man halt immer all die eindeutigen Angebote abwehren und immer, ach, da kommt alle Zeit irgendeiner vorbei und ja.
Aber das klingt ja noch relativ locker. Hast du als Frau eigentlich nicht Angst, alleine durch die Weltgeschichte zu reisen, auch wenn man ab und zu da mal Weggefährten hat? Aber hast du da nie Angst?
Nein, überhaupt nicht. Also ich, gar nicht. Weil ich glaube nicht, dass es als Frau wirklich gefährlicher ist zu reisen als als Mann. Also manche, ich kenne einige, die behaupten genau das Gegenteil. Die sagen, als Mann ist es eigentlich viel gefährlicher, weil man eher ausgeraubt wird, weil man viel eher irgendwie in eine Schlägerei gerät oder als Frau, man hat, ich meine, es ist auch, kann auch natürlich zu brenzligen Situationen als Frau kommen, klar, aber ich glaube nicht, dass das Risiko so viel höher ist, alleine als Frau zu reisen, als alleine als Mann zu reisen. Mhm. Also ich habe jedenfalls nie irgendwelche schlechte Erfahrungen gemacht. Also ich habe eher immer das Gegenteil erlebt, dass mir, weil ich eine Frau bin, immer sehr viel und sehr freundlich geholfen worden ist. Dass halt viele haben dann auch so einen Beschützerinstinkt. Mhm.
Ja, finde ich sehr spannend, weil das kann auch daran liegen, dass die Deutschen immer ganz gute Märchenerzähler sind, aber ich habe da schon gerade auch aus Nicaragua und also Mittelamerika so Horror-Stories erzählt, wo die Leute dann auf Touri-Touren gehen und da haben sie dann schwer bewaffnete Beschützer dann dabei und man darf da nicht alleine joggen gehen und so weiter. Und so.
Ich meine, es gibt schon solche Orte, aber das hat dann nichts, also das ist ja dann für Männer genau dasselbe. Es hat ja nichts damit zu tun, dass man eine Frau ist. Also. Ja.
Aber auch damit hast du jetzt nicht solche Erfahrungen gemacht.
Doch, das gibt schon. Also ich meine jetzt gerade in beispielsweise in Guatemala, da ist nicht gefährlich, dort zu reisen, fand ich. Andere sagen, es ist gefährlich. Ich fand es jetzt nicht gefährlich. Ich habe auch keine schlechten Erfahrungen gemacht. Aber es ist bestimmt ein Land, wo man, ich sage jetzt mal, vorsichtiger sein muss als in anderen Ländern. Weil es hat enorm viele Waffen. Also es ist ganz normal, dass jeder Busfahrer hat eine Knarre bei sich beispielsweise. Und oder halt der Atitlansee, das ist auch ein ganz bekanntes Ziel, halt auch so ein Backpacker-Ziel. Und dort wird es beispielsweise, bekommt man eine Polizeieskorte, wenn man wandern gehen will. Und da habe ich mir danach, aber das brauche ich nicht. Ich brauche nicht mit Polizeieskorte wandern. Das lasse ich einfach sein. Ja. Da kann ich auch einfach den See genießen und sonst irgendwo wandern gehen, wenn es so gefährlich ist. Also das verstehe ich dann auch nicht, warum man das dann machen muss. Also es gibt halt schon Ziele, die sind nicht ganz so einfach zu bereisen wie andere, aber da muss man sich halt schon auch mit der Kultur und mit den Begebenheiten auseinandersetzen. Und ja, ich meine, mitten in der Nacht alleine rumzulatschen, das ist dann auch herausfordernd in manchen Ländern. Und das muss man einfach sein lassen.
Ja, hast du dich denn da vorbereitet über Bücher oder Filme?
Ja, auf jeden Fall. Also ich lese sehr viel und ich kenne auch Lateinamerika sehr gut.
Ja.
Also ich kenne die Gegend und für mich, ich finde das jetzt überhaupt nicht gefährlich. Ich fand zum Beispiel auch Brasilien ist auch so ein Land, wo man immer wieder ganz schlimme Geschichten hört und wie gefährlich das ist und alles. Und das ist auch gefährlich, wenn man sich an den Straßenkreuzungen danach aufhält oder mitten in der Nacht angetrunken in der Stadt rumläuft oder so, dann ist das Risiko sehr hoch, dass einem was passiert, dass man überfallen wird. Mhm. Aber das muss man einfach sein lassen.
Ja. Südamerika und die Iguazu-Fälle. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe.
Ja. Ja, das ist eins der Highlights. Da war ich während meiner ersten Backpacker-Reise in 2004 war ich dort.
Oha, das ist aber schon lange her.
Ja, das ist schon ziemlich lange her. Ja, und das ist halt sind drei Länder von Argentinien, Paraguay und Brasilien und eins der größten Highlights. Also es sind ganz schöne Wasserfälle, die man halt in diesem Dreiländereck besuchen kann.
Jetzt habe ich einen Begriff, ich habe nicht gewusst, was es ist, deswegen musst du mir das erklären. Was ist Balut?
Balut ist was ganz Hässliches.
Ja, das habe ich gelesen, aber was ist es?
Hast du es gegoogelt?
Nein, ich wollte es mir von dir erklären lassen.
Dann musst du das mal googeln. Das ist, Balut wird vor allem auf den Philippinen gegessen, auch in China und in Vietnam, aber nicht so verbreitet, hauptsächlich auf den Philippinen. Und das ist ein Ei, ein angebrütetes Entenei. Und das wird überall verkauft, das wird als potenzfördernd verkauft und sei gut für die Durchblutung und alles Mögliche, wenn man das isst.
Ja.
Das wird auch halt so von kleinen Jungs am Strand verkauft, laufen die rum und rufen so Balut, Balut. Und da kommt die halt so wie als Snack, da kommt man dann das angebrütete Ei. Und wenn man das öffnet, sieht man wirklich halt das Küken mit den Federn schon so ausgebildet und der Schnabel und das Köpfchen und alles. Und das wird dann so gegessen.
Hast du es probiert?
Nee. Ich probiere eigentlich alles, außer Spinnen und Balut. Ich bin zweimal vor diesem Balut gesessen und habe gedacht, jetzt Sarah, jetzt ist es. Jetzt ist es einfach, aber ich habe es nicht gekonnt. Ich habe es echt nicht runtergebracht.
Ja, so wie du es mir jetzt erzählt hast, möchte ich das nicht mal sehen. Geschweige denn essen. Aber,
ganz, ganz hässlich.
Ja. Aber der nächste Begriff hat auch wieder mit Essen zu tun. Frittierte Vogelspinnen.
Ach ja, eben, das geht genau in das rein. Also das ist für mich eine Grenze, die überschreite ich nicht. Ich esse alles Mögliche und alle Insekten und Schlangen und was weiß ich alles, aber keine Vogelspinnen. Ich hasse Spinnen und Vogelspinnen zu essen. Also die gab es in Kambodscha halt überall am Straßenrand,
ja,
so aufgetürmt und angebraten. Und oh nee, das konnte ich nicht. Das geht gar nicht.
Ja, ich kann es mir vorstellen. Vom Thema Essen weg. Letzter Punkt. Wenn du den Hörern jetzt ein Land empfehlen würdest, welches wäre das?
Malaysia.
Warum Malaysia?
Weil ich war jetzt versucht, Nicaragua zu sagen. Wäre gerade so mein erster Impuls gewesen.
Ja.
Aber so ganz allgemein würde ich wahrscheinlich Malaysia empfehlen, weil es in Asien ist,
ja.
Asien billig ist, Asien meist schönes Wetter hat und Malaysia ganz, ganz spannend ist. Also es ist auch ein super Einstiegsland für Leute, die noch nicht so oft in Asien gereist sind oder vielleicht auch gar nicht gereist sind.
Also für mich zum Beispiel.
Ja, Asien, also Malaysia ist wirklich perfekt, um mit Asien zu beginnen. Es ist jetzt nicht so krass wie beispielsweise Vietnam, das völlig anders ist und auch total stressig ist zum Reisen. Wunderschön, aber stressig beispielsweise. Malaysia ist entspannt. Die Leute sind super freundlich. Es hat halt zwei verschiedene Inseln, also das Festland eigentlich von Malaysia mit Kuala Lumpur und alles und wo man auch noch einen Abstecher nach Singapur machen kann.
Mhm.
Und dann Borneo, was dann halt sehr wirklich im Wald ist und sehr ganz viel Natur hat und ganz viele schöne Ziele für alle, die die Natur lieben.
Das war ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Sarah, erstmal vielen herzlichen Dank für das sehr interessante Gespräch. Ich glaube, ich habe sehr viel mitgenommen und ich denke, die Hörer mit Sicherheit auch. Falls ihr von Sarah noch nicht genug habt, und da gehe ich mal ganz stark von aus, dann empfehle ich euch wirklich Rapunzel will raus, den Blog. Ich packe ihn auch auf die Webseite, in die Shownotes. Und da gibt es einen Artikel, nennt sich 99 brisante Erkenntnisse einer Weltreisenden. Absolutes Highlight. Also einer der geilsten Artikel, die ich je gesehen habe. Und da habe ich eben auch Balut her und die frittierten Vogelspinnen und da gibt's oder auch die Beach Boys, die waren, glaube ich, auch drin. Also ich kann es nur empfehlen. Sarah, vielen herzlichen Dank.
Ja, danke dir.
Ich wünsche dir dann noch alles Gute und ich denke, künftig werden wir nochmal voneinander hören.
Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank fürs interessante Gespräch. Tschüss.
Ciao.